Herzlich willkommen beim Pudelfischfunk. Mein Name ist Sebastian Kempke und sei mir wie immer.
Ich kenne Jürgens.
Es ist soweit, nach über 26 Jahren kommt Twin Peaks zurück und das Internet läuft gerade über mit Twin Peaks Specials und Twin Peaks Interviews und noch ist nicht allzu viel bekannt und das Geheimnis wird auch erst nächstes Wochenende gelüftet, wenn die ersten zwei neuen Folgen Twin Peaks im Fernsehen laufen in Amerika. Und da wollten wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, auch unseren Senf dazuzugeben, wo wir so selten Sendungen beim Buddelfischfunk machen. Und deswegen ist Folge 15 jetzt unser offizielles, wenn auch kurzes Twin Peaks Special.
This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I've had, I can't tell you how many cups of coffee in my life, and this is one of the best.
Was wir das bedauern, ist nämlich, dass wir niemanden hier haben, der Twin Peaks nicht kennt. Es wäre schön, jemanden zu beobachten, der erst jetzt bei den neuen Folgen einsteigt, weil wie das denn so wirkt, gerade wie ein Unvoreingenommenen. Ich sprach letztens wie üblich jemanden spontan auf der Straße an und sagte, hey du, bist du auch gespannt auf die Twin Peaks-Fortsetzung? Und er sagte, Twin Peaks habe ich nie geguckt, ist das nicht nur irgendeine Krimiserie? Da habe ich gesagt, nein, ist es nicht und bin weitergegangen, ohne ihn aufzuklären. Aber was mir zeigte, dass auch wenn wir glauben, dass Twin Peaks wirklich Allgemeinwissen ist, scheint es doch inzwischen eine Generation zu geben, die das so nicht kennt, also nicht näher weiß. Ich will das sagen, ich selbst wäre auch relativer Spätentdecker. Ich wusste halt vorher, was es war und ich wusste immer, dass ich es mal sehen wollte. Und es hat halt so lange gedauert, bis ich dazu kam.
Wie ist Twin Peaks denn in dein Leben getreten, Dirk? Und was war dein Eindruck oder das, was du vom Hören sagen kanntest, bevor du die Serie gesehen hast? Und wie hat sich diese Einstellung dazu verändert, während du die Serie gesehen hast? Und was war dein Eindruck, nachdem sie vorbei war?
Ja, es ist tatsächlich eine gute Frage, wie der allererste Eindruck. Ich glaube, ich habe erst tatsächlich Akte X gekannt und da dann erfahren, dass Twin Peaks ja quasi der Vorgänger, die Mutter von Akte X ist. Und mich dann quasi rückwärts darauf zubewegt, weil ich kriegte dann, ach, das war ja vor Internet-Zeitalter, so alt sind wir ja schon. Ich kriegte schon trotzdem ein paar Memes zum Thema mit. Ich wusste beispielsweise, dass die Eulen nicht sind, was sie scheinen, auch wenn ich nicht wusste, was die Eulen sind und als was sie dann scheinen, außer als Eulen. Und dass anscheinend Kaffee und Kirschkuchen sehr wichtige Dinge da sind.
Und wann ist dir dann Twin Peaks zum ersten Mal begegnet? Und hattest du vorher schon was von David Lynch gesehen?
Ja, also ich hatte schon mehrere Lynch-Filme gesehen, ich kannte ihn generell auch. Ich hatte sogar das Heine-Filmbibliothek-Buch über David Lynch, wo ich aber die Twin Peaks-Kapitel immer übersprang, um mich nicht zu spoilern.
Sehr konsequent, Dirk. Wow.
Rührend, ne? Damals hatte man noch Angst vor Spoilern in Büchern und wurde nicht in Social Medias damit zwangsweise angegriffen. Ich hatte halt nur habe trotzdem natürlich die Bildunterschriften gelesen, weil ganz wollten wir doch nicht davon lassen und danach war mir natürlich auch nicht wesentlich klarer, was dieses Twin Peaks dann ist. Ich kriegte schon mit, das ist so eine Art mysteriöse Krimiserie, die irgendwie seltsam ist und in der es auch was Übernatürliches gibt.
In welcher Phase deines Lebens hast du dich denn zu diesem Zeitpunkt befunden? Wie alt warst du da?
Die Vergangenheit verschwimmt, ich weiß es nicht. Es dürfte gegen Ende Schulzeit gewesen sein. Ja, das erstmal direkt gesehen habe ich das dann, naja, tatsächlich bei dir erst, der du ja schon früher damit in Berührung gekommen warst. Dort sah ich dann den Pilotfilm und war vollends begeistert.
Ah, hattest du das auf VHS bei mir ausgeliehen wahrscheinlich?
Ich glaube ja, also den Pilotfilm haben wir doch zusammen bei dir gesehen und danach habe ich dann jede Menge allein zu mir genommen, werde es also vermutlich von dir geliehen haben. Ja, stimmt, dann kam ja auch bald die Durststrecke, weil die Verbreitung der Folgen war ja leider nicht so vollständig, wie man sich's gewünscht hätte. Weswegen, ja stimmt, ich weiß noch, ich bin während des Sehens aus deinen Beständen begann dann auch die Fernsehwiederholung auf Kabel 1. Das hat mich natürlich sehr erfreut, aber die haben ja bekanntlich nicht die vollständige Serie gebracht, sondern nur den Laura Palmer Handlungsstrang. Der war natürlich auch wichtig, aber wie ich ja von dir wusste, wurde es erst danach so richtig weird, weswegen ich noch erbost war und dann warten musste, bis, ich weiß nicht, einige Jahre später Arte sich erbarmte und das vollständige Werk zeigte.
Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man auf die Idee kommen könnte, dass das irgendwie Sinn macht, den Zuschauer weniger zu verwirren und die Handlung dann an dem Punkt abzuschneiden, um das Ende nicht offen zu lassen.
So oder so, eine schlimme Sache, und ich bin doch sehr froh, dass Arte, obwohl die so viel Schmand bringen und ich so oft wütend die Faust schüttle, wenn dort Prominente irgendwelche langweiligen Filme empfehlen, weil sie behaupten, sie seien wahr und würden was über das Leben ausdrücken, weil die Geschichten zeigen, wie die uns jeden Tag passieren, aber wir haben das Hinschauen vergessen. Naja, aber wegen solchen Sachen haben sie doch wieder bei mir gepunktet.
In dieser besonders kurzen Folge, Dirk, vom Buddelfischfunk, möchten wir jetzt wieder zurückkommen auf Twin Peaks und welchen Eindruck das Ganze bei dir hinterlassen hat, als du es gesehen hast. War es deinen Erwartungen entsprechend? War es ganz anders, als du erwartet hast? Und wie hat dich der Cliffhanger, als du ihn dann endlich gesehen hast, dann zurückgelassen?
Tja, Erwartung war schwierig, weil, wie gesagt, konnte mir so wenig darunter vorstellen, aber ich kannte schon halt so viel von Lynch und so weit. Es hat mich jetzt nichts überrascht, umgehauen oder sonst was alles. Ich hab's gemocht, es hat mir gefallen, aber ich hatte das Gefühl, ich wusste so langsam, worauf man sich einlassen kann. Dann später passierten halt ein paar Sachen, die jetzt auch Twin Peaks intern noch seltsam sind, aber man war halt auf die richtige Frequenz gestellt, möchte ich mal so sagen. Der Cliffhanger hat mich überhaupt nicht getroffen, weil ich A, von ihm wusste, in allgemeinen Diskursen zum Thema Fernsehen, Cliffhanger, David Lynch und ähnlichem war zu oft erwähnt worden. Und ich möchte anmerken, ein Bild in diesem Buch, und die Bildunterschriften konnte ich ja lesen, zeigte genau diesen. Und vor allem, sie zeigten die erste und die Teile der zweiten Staffel am Stück, sodass es für mich nur ein normales auf nächste Woche warten war. Und nicht die große Leere, die damals die Zuschauer zur Originalausstrahlung getroffen hat.
Und das Finale der zweiten Staffel?
Das hat mir gefallen. Ich gestehe so, dass ich langsam vor so ein bisschen hatte sich Twin Peaks für mich abgenutzt. Es hatte mich nicht mehr so richtig begeistert. Ich hatte das Gefühl, sie dehnten teils sehr viel Stoff, also sehr, sehr wenig Stoff auf sehr viele Folgen und nicht alle Figuren und ihre Dinge interessiert mich, was so abging. Man hätte es gerne das raffen können. Aber zum Ende haben sie ja wirklich nochmal wunderbar raufgedreht und die weirde, schräge, psychedelische Schlussfolge ist nach wie vor schön. Und dass deren, ich möchte nicht sagen Cliffhanger, aber dass deren Ende nun endlich aufgelöst wird, freut mich nun wirklich, denn gut, auch da kann ich sagen, da habe ich vorher mitgekriegt, ich wusste, wie die Serie endet. Aber sagen wir so, David Lynch hat sich als der trolligste Troll aller Zeiten erwiesen, indem er eine Serie mit einem so offenen Ende enden lässt und dann sagt, so, und jetzt kommt der Film zur Serie und alle sagen, juhu, endlich wird's aufgeklärt. Und sagt er, ihr könnt mich mal, es wird ein Prequel. Und das konnten wir ihn auch alle, denn es wurde ein Prequel.
Ja, der Film ist ja damals auch ziemlich vor die Wand gefahren beim normalen Publikum. Für Twin Peaks-Fans war es ja ganz ähnlich. Diejenigen, die die Charaktere ins Herz geschlossen haben und nicht nur das dunkle, böse, bedrohliche, tragische an der ganzen Sache, sondern eben auch die Charaktere, die halt noch am Leben sind und die halt die Zuschauer beim Alltag in Twin Peaks beobachten konnten, die waren ja dann alle rausgeschnitten worden, sodass für die Alltäglichkeiten aus Twin Peaks ja eigentlich im Film gar keine Zeit geblieben ist. Also die sind ja nicht mal erwähnt worden, die Figuren.
Und selbst Dale Cooper taucht ja nur relativ am Rande auf und er macht halt nicht das, wofür er bekannt ist. Er ist ja nicht groß am Ermitteln, er stellt ja nur verwirrendes Zeug bei sich daheim fest, quasi.
Vielleicht drehen wir noch ein Stück zurück. Also, um meine Eindrücke zusammenzufassen, ich habe Twin Peaks das erste Mal gesehen, als ich, glaube ich, in der 5. oder 6. Klasse war. Und meine Eltern halt wie immer gesagt haben, ja, Krimi, kannst du mitgucken. und das Ganze hat mich, ich habe jede Folge gesehen. und das Ganze hat mich nachhaltig sehr beeindruckt. Also ich fand es tierisch gruselig. Ich habe auch viele Albträume davon bekommen. Erstaunlicherweise haben meine Eltern, mein Vater hat das immer alles abgenickt und meinte, ja, was für ein Quatsch, denen fällt auch nichts mehr ein. Ich glaube, meine Mutter hatte schon ziemlich einen Bammel. Mein Vater hat es dann einfach irgendwie weggebürstet und ich dachte mir, okay, geil, dass ich das angucken darf. Und das ist halt über die Jahre hinweg, wo es in Erinnerung geblieben ist, natürlich sehr mythologisch überhöht worden. Und ich habe immer versucht, wie ein Verrückter, diese Folgen auf Video zu bekommen. Nachdem ich dann die David Lynch-Filme alle zusammengesammelt habe und so, habe ich irgendwann im Internet über Ende der 90er irgendwann über ein Filmforum die VHS-Kassetten aus dem Fernsehen aufgenommen, in Longplay gekauft zu einem horrenden Preis.
Stimmt, du hattest denen auch dafür dann ein Snuff-Video geben müssen.
Meine Snuff-Zeiten sind vorbei. Also auf jeden Fall haben diese Videos zum großen Teil überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, ich habe nur alle Jubelfolgen mal irgendwie eine Folge durchgehend gucken können, bevor der Videorekorder dann das völlig zerknitterte Band gefressen hat. Also diese Tapes müssen schon kaputt gewesen sein, als sie 1991 dazu benutzt worden sind, Twin Peaks aufzuzeichnen. Also war weiterhin Twin Peaks für mich sehr schwer zu kriegen. Und dann bin ich irgendwann, ich glaube im Jahr 2000 oder so, bin ich dann irgendwann ein paar Städte weitergefahren, ich glaube nach Hamburg, und habe mir da die englische VHS-Box gekauft. Die war damals sauteuer, auch auf Longplay, das heißt Mono und Bildqualität nicht ganz so doll. Aber ich hatte es endlich da. So, und bis dann irgendwann die DVDs kamen und heutzutage halt die Blu-Rays, war es dann sehr, sehr schwer, dann Twin Peaks wirklich zu genießen, weil die Form, wie man es damals im Fernsehen gesehen hat, hat es für mich dann immer nicht gehabt. Und ich war auf jeden Fall immer begeistert. Trotzdem haben mich aber auch die etwas langatmigeren Phasen dann manchmal ziemlich auf die Palme getrieben, weil ich halt immer das gute Zeug haben wollte, was man bei David Lynch im Kinofilmformat halt relativ konzentriert bekommt.
Außer bei Inland Empire.
Ja, genau. Aber bei Lost Highway oder Blue Velvet oder so hast du die Sachen wirklich kondensiert da. Und deswegen habe ich halt hauptsächlich die David Lynch-Episoden und halt ein paar meiner Lieblingsepisoden halt häufiger geguckt, aber nicht die ganze Serie immer komplett rauf und runter. Meine Twin Peaks-Erinnerung. Ach so, ja, und bevor ich an die Serie gekommen bin, habe ich tatsächlich aus der Videothek, als ich 18 war, den Kinofilm halt geholt. Und das war halt das, was Twin Peaks für mich nochmal so richtig jenseits meiner eigenen Erinnerung an die TV-Ausstrahlung zurückgeholt hat. Und die intensiven Momente des Kinofilms, da dachte ich dann auch wieder, boah, jetzt musst du diese Serie sehen. Das hat es halt eben so ein bisschen zurückgebracht. Und der war halt eben verfügbar und deswegen so wieder ein Stein des Anstoßes.
Ja, was wir auch noch mal kurz ansprechen sollten, ist generell, was denn nun das Besondere, also der Reiz von Twin Peaks ist. Denn sagen wir es mal so, es ist ja doch wirklich, man sagt es so oft, aber eine Serie, die ihrer Zeit voraus war. Also, dass Soap-Elemente in eine an sich Spannungshandlung reinzunehmen, war ja früher nicht üblich. Da war eine Serie entweder eine Soap, die halt immer vor sich hin lief, oder eben eine Serie mit Einzelfolgen, oder vielleicht halt mal eine Miniserie so mit einem Handlungsbogen. Aber dass quasi eine große Soap-Opera abläuft, deren zentraler Handlungsstrang aber ein grausamer Mord ist, der dann noch dazu durch ein übernatürliches Wesen begangen wird, das ist schon nichts Alltägliches und ist doch schon dem heutigen Serienzeiten, wo viel epischer erzählt wird, ziemlich vorausgegangen, kann man so sagen.
Richtig. Also Twin Peaks hat sich ja so ein bisschen für mich immer gefühlt ins Fernsehen reingeschlichen, indem es halt ein Fernsehformat genommen hat, eben so eine Seifenoper-Dramaturgie, sich so ein bisschen darin versteckt hat und darin in diesem Kokon wuchs allerdings schon von Anfang an halt diese gigantische Idee, halt Kinoniveau und eben David Lynchs Filmwelt auf dem kleinen Bildschirm halt zu entfalten. Und der Effekt ist deswegen, glaube ich, auch besonders extrem, weil man die Bandbreite hat zwischen Romantik und Alltäglichkeit und eben dieser Art von Seifenoper-Parodie und dann aber das ganz Extreme, dass es eben um Leben und Tod geht und dass du wirklich nicht weißt, was dich als nächstes erwartet und dass das Übernatürliche halt alle diese Figuren eben wirklich komplett umkrempeln kann und deren Welt zerstören kann. Ne? Das ist ja, wenn man sich in der heilen Welt von Twin Peaks, die ja manchmal eben auch so schön durchschimmert, dann anschaut, wie schlimm manche Figuren trifft, wie zum Beispiel die Parma-Familie, das ist ja schon ganz schön extrem. Das wäre auch für Kinoverhältnisse extrem gewesen.
Was ich noch erwähnen möchte, ist das Twin Peaks-Detail, das ich am meisten mag eigentlich, und das lustigerweise ja eigentlich nur halb in der Serie selbst ist. Denn wir erinnern uns, der Pilotfilm, der hatte ja zwei verschiedene Enden. Falls sie keine Serie gemacht hätten, hätten sie ein alternatives genommen, als das jetzt, wo sie die Serie genommen hatten. Um kurz zusammenzufassen für die Unkundigen, der Pilotfilm endet damit, dass Agent Cooper aufwacht nach einem psychedelischen Traum, den Sheriff anruft und ihm sagt, er hätte soeben geträumt, wer der Mörder ist, hinter dem sie her sind. Er werde morgen früh zu ihm kommen und sie würden ihn verhaften können, aber nun wolle er noch ausschlafen. Und er legt auf. Wunderbare Cliffhanger so für den Pilotfilm, weil das auch für das, was man jetzt in dem Film gesehen hat, noch eine ziemlich schräge Auflösung ist. Im Einzelfilmformat wäre es dann halt so gewesen, dass er tatsächlich am nächsten Tag gehen sie los, treffen den Mörder, das ist der, den er geträumt hat, der verrät sie auch gleich und erschießt sich, glaube ich, vor ihren Augen, aber der Fall ist gelöst, weil, naja, nicht weil unser Held ermittelt hat, sondern weil den Mörder geträumt hat. Wunderbar aus dem Hut gezogen, wunderbar dreist. Aber weil es ja die Serie gab, haben sie ja das alternative Ende genommen, beziehungsweise den alternativen Anfang der nächsten Folge, wo der Sheriff ihn dann gespannt morgens fragt, ja, wer denn der Mörder sei. Und er zuckt nur in den Achseln, ja, er hätte sich nicht nochmal hinlegen müssen sollen, er hätte es leider dann über Nacht vergessen. Das ist das Genialste, was je einer geschrieben hat, muss ich sagen. Diese Dreistheit zu sagen, guck mal, ich kann meine Serie jederzeit beenden, indem ich den Helden einfach träumen lassen, wer der Mörder ist. Und ja gut, ich hätte das jetzt können, aber der hat sich leider wieder hingelegt und hat sie wieder vergessen. Und so dreist ist es, man sagt sich, ja, das könnte passieren. Das könnte passieren, wenn man sich wieder hinlegt.
Aber Twin Peaks und David Lynchs Filme im Allgemeinen leben ja auch sehr von dieser Art zu improvisieren und Ideen festzuhalten, die man vielleicht in den Müll schmeißen würde, wenn man halt zu sehr die Sachen überdenkt. Und viele der berühmtesten Momente in Twin Peaks sind halt Dinge, die sich spontan ergeben haben und die man dann halt eben zu was Großem gemacht hat, indem man sich dran festgehalten hat und sich gefragt hat, was könnte man daraus machen und was könnte das für eine Bedeutung haben?
Ja, bestes Beispiel natürlich rein die Besetzung von Killer Bob.
Genau, richtig. Der dann der Set-Dresser war, glaube ich, der im Hintergrund im Spiegel zu sehen war bei einem Take und ja, war halt präsent und dann hat sich David Lynch überlegt, was könnte der denn da im Haus der Palmers machen? Warum ist denn der da? Und da kam dann halt die Idee von Killer Bob halt ans Licht und das sind, glaube ich, wirklich Dinge, wo man sagen kann, solche musischen Entscheidungen, die machen ja große Kunst aus. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr besonderes Talent, daran festzuhalten. Und dann irgendwie das fürs Publikum zu verstärken, dass das wirklich noch rüberkommt, diese Assoziation, die man ursprünglich dabei hatte. Wenn man an was Gruseliges denkt, dass man es dann wirklich auch versucht, so abstrakt es auch ist, so zu inszenieren, dass das Publikum, dass der Funke dann immer noch überspringt. Und ich glaube, das ist auch das Besondere an der Kombination aus Mark Frost und David Lynch.
Ja, also man kann ja nach Nietzsche sagen, dass Mark Frost ein apollinischer Künstler ist, einer, der säuberlich konstruiert, baut, abstimmt, abschmeckt und handwerklich geschickt und durchdacht arbeitet, während Lynch eher ein dionysischer Künstler ist, der seinen Trieben, Ideen, Eingebungen und Manieren nachgibt, wo immer das ist. Und dass die es geschafft haben, sich zusammenzusetzen, zusammen ein Stück zu machen, das hat vielleicht gerade dafür gesorgt. Gerade wie du sagst, ein Murder Mystery, was ja es ja im Grunde ist, bis eben recht spät, ist ja so apollinisch, wie nur irgendwie geht, weil du kannst ja eigentlich keinen Mordfall konstruieren, wenn du ihn nicht konstruierst. Aber die Art, wie er es macht, dass Lynch sieht einen Bühnentechniker im Spiegel und sagt, nein, ab jetzt ist das unser Mörder. Alles auf Anfang, alles neu. Mark, bitte schreib uns das so um, dass das unser Mörder sein kann. Ist natürlich so apollinisch irgendwie. Und sie haben es halt geschafft, sich nicht ins Gehege zu kommen, sondern einen gemeinsamen Weg, eine gemeinsame Vision zu finden und dadurch quasi die Vorteile beider Kunststile mitzunehmen.
Ja, und ich glaube, da gehört ja auch nicht nur dazu, dass man eben seiner Eingabe folgt, sondern dass man bei so einer Zusammenarbeit eben auch gut zuhören kann. Also, dass Mark Frost zuhört, was David Lynch zu sagen hat, nicht nur, weil er David Lynch ist, der berühmte Filmemacher und Mark Frost der kleine TV-Mensch ist, sondern weil er versteht, wie Lynch als Autor denkt, oder als Ideenmensch und das dementsprechend respektiert und versucht, das zu adaptieren.
Ja, Frost gab halt Lynch anscheinend so eine gewisse Erdung, die dem ganz gut tat, weil so ich Lynch an sich mag, wir alle hassen die Lynch-Filme, in denen er keine Erdung hatte, wie das erwähnte Inland and Empire, und da war es halt eben die gute, gesunde Mischung gerade noch, die nicht immer hinkommt.
Das war ja für mich persönlich auch einfach der ausschlaggebende Moment, das neue Twin Peaks-Phänomen, was ja vor ungefähr 2 Jahren, glaube ich, oder so auf Twitter dann von Mark Frost und David Lynch parallel angekündigt worden ist, dass die beiden halt zusammen daran arbeiten und dass David Lynch bei jeder Folge Regie führt und Mark Frost halt eben komplett dabei ist. Mark Frosts Romane, weißt du ja, habe ich auch gerne gelesen damals.
Ich seltsamerweise erst beim zweiten Versuch. Keine Ahnung, was mich beim ersten Moment Versuch davon abgehalten hat. Ich weiß es nicht. Ja, das ist ja schon gut beim Thema, was versprechen wir uns vom neuen Twin Peaks? Weil, ich meine, ich habe natürlich auch die Hoffnung, gerade weil eben beide an Bord sind. Das ist bei mir auch, wie bei dir, genau der ausschlaggebende Faktor. Hätte man gesagt, David Lynch macht neues Twin Peaks, hätte gesagt, ja, das wird nicht gut werden. Ich werde es natürlich gucken, aber es wird nicht gut werden. Aber weil Mark Frost eben wieder dabei ist, habe ich jetzt auch Hoffnung.
Ich hoffe ganz einfach, dass Twin Peaks in seiner neuesten Inkarnation natürlich direkt aufgreift, was früher passiert ist. Also, dass da nicht zu viel um den heißen Brei rumgeredet wird, sondern dass es wirklich in medias res geht. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass es sehr viel aufgreift, was ich früher gemocht habe. Die Stimmung, Angelo Badalamentis Musik, die Wälder dazu, dann die Art der FBI-Agenten, die ich auch im Twin Peaks-Film hat es auch sehr gut mit neuen Agenten funktioniert, ne? Mit Agent Chester Desmond und Agent Stanley. Und die beiden fand ich wirklich großartig. Und dass wir halt davon sehr viel mehr bekommen. FBI Chief Gordon Cole, Chief Inspector Gordon Cole?
Ja, Gordon Cole. Das
ist natürlich ganz klar. Da sehne ich mich sehr nach einem Wiedersehen, ja.
Und einem Verhören insbesondere.
Ja, was mich noch so ein bisschen motiviert hat, war die letzte Veröffentlichung von Mark Frost, nämlich das The Secret History of Twin Peaks, was letztes Jahr rausgekommen ist und so ein bisschen so ein Kompendium ist, dass die Geschichte von Twin Peaks als Stadt und einiger Charaktere dann halt als Chronik aus Dokumenten dokumentiert. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Auch wenn nicht alles immer hundertprozentig von der Continuity geklappt hat, war es für mich halt noch deutlicher, in welche Richtung Mark Frost will. Nämlich in Amerika zu zeigen, das von Anfang an aus Mythologie besteht, von Anfang an aus modernen Mythen besteht und aus seltsamen Legenden und UFO-Dokumenten und Bigfoot. Und das Buch war in seiner Form, so sachlich es war, eben auch gruselig. Und es machte neugierig und setzte Twin Peaks aber auch in einen großen Kontext aus Mythologie und mysteriösen Phänomenen. Und das war genau das, was ich mit Twin Peaks immer assoziiert habe. Was sind denn, um nochmal zum allgemeinen Twin Peaks zurückzukommen, was sind denn deine Lieblingsfiguren? Auf welche freust du dich am ehesten, sie wiederzusehen?
Da bin tatsächlich voll Mainstream ist es Dale Cooper selbst. Und man könnte sagen, Diane, sein Diktiergerät, die als Team einfach gut funktionieren. Seit mir am Anfang klar wurde, dass der Mann nicht, dass es kein sinnvoller Bericht ist, den er abliefert, sondern dass er alles in sein Diktiergerät spricht, da sagte ich mir, das ist eine sehr gute Sache. Ich schätze diesen Mann. Ich wäre gern wie er.
Aber das ist das, was bei Dale Cooper, glaube ich, am besten funktioniert, oder? Ich glaube, wer nicht wie Dale Cooper sein möchte, der angehimmelt wird von allen und gefürchtet wird von allen Schurken und alles weiß und gleichzeitig auch irgendwie nach der Erleuchtung strebt. Und das ist schon eine Sache, die sehr viel Schneid braucht, um sie so zu präsentieren und trotzdem damit durchzukommen, dass er nicht irgendwie 9-mal klug, besserwisserisch oder aufgesetzt wirkt, sondern er ist einfach nur er selbst. Ne? Wie so die Ausstrahlung eines neugierigen jungen Menschen hat irgendwie.
Ja. Ja, das ist auch das Interessante, dass er ist ja nun kein Vorgänger des, genialen Soziopathen, der momentan so populär in Serien ist, weil er ist ja so wahnsinnig nett zu wirklich jedem. Er lässt sich auf jeden ein, er ist zu jedem freundlich und er ist ja auch vollkommen offen, was sein eigenes Unwissen angeht, weil er ja nicht das Genie ist, das gut kombiniert, sondern, naja, eben auf Zen-Meditation und das Unterbewusste hofft, dass es ihm hilft, seinen Fall zu lösen.
Ja, also meine Lieblingsfiguren, abgesehen von Agent Cooper, sind also den Sheriff Truman mochte ich immer ganz gerne.
Es war ein perfekter Straight Man neben dem seltsamen Cooper einfach.
Genau. Dann freue ich mich natürlich auf Albert Rosenfield vom FBI, der von Miguel Ferrer gespielt wird, der ja tatsächlich seine Rolle komplett abdrehen konnte, bevor er jetzt gestorben ist, Anfang des Jahres.
Ja, stimmt.
Also das ist natürlich dann auf der anderen Seite auch schon irgendwie ja, nochmal eine andere Form von Wiedersehen, wenn du noch verstorbene Schauspieler in einigen ihrer besten Rollen dann wieder siehst. Der Schauspieler von Sheriff Truman ist ja nicht mehr dabei, weil der sich, glaube ich, irgendwie auf Hawaii zur Ruhe gesetzt hat vor vielen Jahren und der wird von Robert Forster gespielt, Sheriff Truman.
Das ist ja auch nicht schlecht.
Ja, der hat auch einen sehr kantigen Kopf. Ich bin mal gespannt, wie das passt. Ich habe das Gefühl immer gehabt, dass Robert Forster 10-mal so alt ist. Aber das liegt vielleicht auch nur daran, dass ich so furchtbar jung bin.
Oh, ich sehe gerade, ich habe auch gerade die eine Bier aufgeschlagen. Leland Palmer taucht auch wieder auf. Damit hätte ich jetzt nicht zu rechnen. Das freut mich. Der hat ja schon den Ray Wise-Bonus, einfach unabhängig von der Rolle. Der einfach, ja, sehr schön, sehr schön.
Ja, also die gesamte Palmer-Familie ist im Prinzip dabei. Also, wen wir in. Es sei denn, es ist jetzt ein sehr seltsamer Publicity-Stunt gewesen. Wen wir auf jeden Fall nicht wiedersehen werden, ist halt The Man from Another Place, Michael J. Anderson, weil der sich irgendwie mit David Lynch zerstritten hat und also der Kleinwüchsige, ne, der im, in der Black Lodge rumtanzt.
Und der das Intro so viel besser gesprochen hätte, als wir es getan haben.
Richtig, genau. Und von dem halt auch ursprünglich die Idee mit dem Rückwärtssprechen kam und das Talent. Der ist auf Facebook unterwegs, dem kann man auch, wenn man das mag, dann gerne folgen, aber er ist leider furchtbar verbittert und wettert hauptsächlich gegen Weltverschwörungen durch jüdische Konzerne, gegen David Lynch und wird nicht müde zu erwähnen, wie scheiße langweilig Twin Peaks ist und er wundert sich schon, dass da überhaupt solche Idioten rumlaufen, die sowas heutzutage noch produzieren wollen.
Oh, wie auch gerade sieht, Julie Cruz wird wieder da sein.
Oh, das ist
eine Folge. Noch gar nicht, ja. Dann wird sie. Ich bin gespannt, ob sie noch so wunderbar klingt wie damals.
Genau. Also spannende Zeiten, in denen wir leben. Es wird für mich sehr, sehr schwer sein, in den nächsten Wochen die sozialen Netzwerke zu besuchen, weil ich bei diesem Event wirklich nicht gespoilert werden will. Absolut nicht. Wir werden auf jeden Fall nochmal, wenn die neuen Folgen abgeschlossen sind, bestimmt eine Folgeepisode machen, wo wir das Ganze nochmal zusammenfassen, welchen Eindruck wir haben, ob das wirklich so toll war, wie wir uns das gewünscht haben. Und dann melden wir uns einfach wieder.
Wenn nicht, wird sich Sebastian live hier on the air einen Finger abschneiden, zur Entschuldigung.
Jawohl, genau. Zurück in meinen Snuff-Wurzel. Also ich kann auf jeden Fall nochmal zusammenfassen. Twin Peaks startet nächsten Sonntag in Amerika. Von Sonntag auf Montag soll das angeblich irgendwo auf Sky On Demand zu sehen sein, was ich natürlich nicht habe, weil ich nur Sky Ticket habe und angeblich bis Donnerstag warten muss. Aber es gibt ja auch noch andere Mittel und Wege. Und das Ganze startet mit einer Doppelfolge. Insgesamt gibt es 18 Folgen. In der Mitte gibt es auch nochmal eine Doppelfolge. Und zum Schluss gibt es auch eine Doppelfolge. Das heißt im Prinzip 3 Kinofilme und wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann 12 Folgen dazwischen. Das ist eine ganze Menge Twin Peaks. Alles klar, dann war das hier Folge 15, ein kurzes Special zum neuen Twin Peaks. Und ja, vielen Dank fürs Reinhören und wenn ihr eure eigene Story zu Twin Peaks habt oder eine andere Meinung zu dem, was wir gesagt haben, dann lasst es uns doch wissen.
Auch wenn ihr falsch liegt. Genau.
Gut, dann bis bald beim Buddelfischfunk. Tschüss.
Und tschüss.
Alle Folgen des Buddelfischfunks und viele weitere Artikel und Comics findet ihr auf buddelfisch.de.